Natürlich ist es so, dass ich immer wieder merke bei jungen Kollegen, da möchte ich nicht hin, oh nee, da möchte ich nicht arbeiten. Wenn sie einen Dienst haben, hingerufen werden im Notfall, haben sie große Ängste. Das ruft bei mir natürlich auch mal so ein bisschen so wie so eine Trotzreaktion, wo ich sage, nee, geht da hin, guckt euch das an, die sind gar nicht schlimm.
Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die in irgendeiner Form mit Psychiatrie zu tun haben. Heute ist das Almut Franz, Oberärztin im Asklepios-Fachklinikum Göttingen. Und zwar auf Station 12.1, ihrer Lieblingsstation, auf der sie und ihr Team Menschen mit geistigen Behinderungen behandeln. Von den Besonderheiten und Herausforderungen dort, den herzergreifenden Momenten und viel Körperkontakt erzählt sie jetzt. Ich starte jede Folge mit der Frage, angelehnt an den Titel, was heißt hier gestört? Was würden Sie sagen, ist aus Ihrer Sicht gestört?
Ich finde, die Frage müsste lauten, wen stört es? Mhm. Da kommen wir ja auf das Besondere unserer Fachrichtung, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Disziplinen der Medizin ja auch Patienten behandeln, die gar keinen Auftrag an uns haben. Mhm. Man geht ja nicht zum Urologen und sagt, ich will gar nicht zu Ihnen, aber jemand hat gesagt, ich soll zu Ihnen. Aber in die Psychiatrie kommt ja auch immer ein gewisser Prozentsatz von Patienten, die zugewiesen werden, auch mit einem Unterbringungsbeschluss. Das heißt, deren Verhalten hat gestört, hat die Gesellschaft gestört, die Familie, die Mitbewohner im Heim, die Nachbarn. Irgendjemand hat sein Verhalten so präsentiert, dass sich jemand anderes gestört gefühlt hat. Mhm. Und unsere Aufgabe ist es dann nachzuvollziehen, ist es wirklich eine Störung oder muss einfach die Umwelt toleranter sein? Mhm. Und das finde ich im Zusammenhang mit dieser Frage das Wichtigste. Ich kann schlecht sagen, das ist gestört, das ist normal. Aber ich muss mich täglich mit der Frage auseinandersetzen, wen hat es gestört und ist dieses Störungsgefühl angemessen? Muss ich meinen Therapieplan danach richten? Muss der Patient wirklich aufhören mit diesem Verhalten, damit sich jemand anders nicht mehr gestört fühlt? Mhm.
Jetzt wollen wir heute sprechen über eine besondere Station, auf der Sie arbeiten. Auf der Website von Asklepios wird es beschrieben, als dort geht es um die Behandlung seelischer Störungen bei gleichzeitig vorliegender Intelligenzminderung. Vielleicht erstmal zur Begrifflichkeit. Intelligenzminderung, ist es gleichzusetzen mit einer geistigen Behinderung?
Ja, kann man so sagen. Ja. Diese Begriffe changieren ja immer so hin und her. Ja. Und die Intelligenz ist ja sozusagen auch in Stufen aufgeteilt, so ganz grob 30, 50, 70, also IQ von 30, schwere Intelligenzminderung, IQ ab 50, mittlere, so zwischen 70 und 80 dann eine leichte Intelligenzminderung, beziehungsweise bei 70 fängt dann schon die Lernbehinderung an. Wobei ich persönlich von diesen reinen Zahleneinteilungen nicht so viel halte, weil es ja darauf ankommt, welches Funktionsniveau in Anführungsstrichen hat der Patient, was kann er im Alltag leisten und das kann man nicht eben so einfach nur mit diesen Zahlen
ausdrücken sozusagen. Ist es denn angeboren oder eine erworbene Intelligenzminderung?
Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, also viele der Patienten haben zum Beispiel einen genetischen Defekt. Mhm. Das bekannteste ist das Down-Syndrom zum Beispiel. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Syndrome, die aber eben seltener sind. Dann kann die Ursache ein Zwischenfall unter der Geburt sein, dass es zu einem verlängerten Sauerstoffmangel gekommen ist und dadurch auch eine Hirnschädigung entstanden ist. Oder Schädigungen sind schon vor der Geburt entstanden, zum Beispiel wenn die Mütter sehr viel Alkohol getrunken haben und es dadurch zu einer Schädigung gekommen ist. Das sind somit die Hauptursachen.
Und auf welchen Wegen kommen die Menschen, die Sie dann behandeln, überhaupt zu Ihnen?
Der Hauptweg ist, dass sich die Institutionen, in denen die Menschen leben, an uns wenden. Also ein Großteil unserer Patienten lebt bereits in Wohngruppen, Behinderteneinrichtungen und die Mitarbeitenden dieser Einrichtungen wenden sich an uns, zum Teil, weil wir eben auch seit vielen Jahren bekannt sind. Dann gibt es ja so spezielle Ambulanzen für Menschen mit Intelligenzminderung, die MZEBs, die auch sich an uns wenden und ihre Ambulanzpatienten bei uns vorstellen. Dann gibt es auch natürlich Familien, die ihre behinderten Kinder, auch wenn sie schon erwachsen sind, zu Hause betreuen, die uns kennen, die sich an uns wenden. Und eine ganz kleine Gruppe von Patienten meldet sich tatsächlich auch selber und möchte wieder zur Therapie kommen. Das sind die, die weitgehend selbstständig leben, aber eben trotzdem eine Intelligenzminderung haben. Das sind so die Hauptwege.
Und läuft dann entsprechend die Kommunikation auch hauptsächlich über beispielsweise Eltern oder die Einrichtung?
Ja, genau. Es ist so, dass wir eine Warteliste haben, die auch sehr lang ist, die von dem Sozialarbeiter der Station gepflegt wird. Der ist der Hauptansprechpartner, die Kontaktperson für die Menschen draußen. Und der sammelt auch bei einer Neuanmeldung erstmal Informationen zusammen, Vorberichte, Briefe aus anderen stationären Behandlungen und so weiter. Und mit dem zusammen machen wir dann die Aufnahmeplanung. Das ist bei uns so ein bisschen wie in einer Reha-Klinik. Also wir bestellen Leute schon über einen längeren Zeitraum vorweg ein, wissen dann auch genau, welcher Patient an dem Tag geht. Das betrifft so die Mehrheit unserer Patienten. Natürlich sind wir auch als Klinik an unsere Region gebunden. Wir haben ja den Versorgungsauftrag für die Region hier Südniedersachsen. Und für Menschen, die in diesem Einzugsgebiet leben, also die wir betreuen müssen, da gilt das natürlich nicht. Die kommen auch nicht auf die Warteliste, sondern die kommen eben spontan in Krisen zu uns. Was es manchmal ein bisschen schwierig macht, wenn wir sozusagen einerseits die einbestellten Patienten haben und dann in einer Krise aber plötzlich jemand ungeplant dazwischen kommt. Aber auch das müssen wir irgendwie bewältigen.
Wie kann ich mir die Diagnostik vorstellen dann? Also gerne mit einem konkreten Beispiel. Also Sie sprachen jetzt eben schon davon, beispielsweise es kommt ein Mensch mit Down-Syndrom, der oder die gegebenenfalls schon angebunden ist in einer Einrichtung. Da haben Sie wahrscheinlich dann schon eine Vorabdiagnose, also eine Grunddiagnose sozusagen. Und jetzt kommt eine psychiatrische Erkrankung oder psychische Erkrankung on top, von der das Umfeld glaubt, die müsste behandelt werden. Jetzt starten Sie mit Ihrer Diagnostik oder Behandlung letztendlich, auf die es hinausläuft. Das ist ja sicher herausfordernd, oder?
Ja, das stimmt. Also wir beginnen sowieso immer erstmal mit einer Beobachtungsphase. Das ist ja häufig so, mein meistgehasster Satz im Beruf ist so, der muss mal eingestellt werden oder die muss mal eingestellt werden. So wie man sein Auto in die Werkstatt bringt, es wird repariert und dann kommt es heil wieder raus. So arbeiten wir natürlich nicht. Wir sagen auch allen, die zu uns kommen und auch den Betreuern, dass wir erstmal eigentlich in der Regel so eine Woche jemanden beobachten. Und zwar 24 Stunden und auch die Beobachtung aller am Team Beteiligten mit einbeziehen. Das Pflegeteam, das die Menschen sowieso rund um die Uhr betreut und auch so basale Sachen rückmeldet. Jemand ist in der Lage, sich selber zu waschen und anzuziehen, kann mit Messer und Gabel umgehen, kann alleine essen. Wie verhält er sich in der Gruppe? Wie reagiert er auf Mitpatienten? Dann die Ergotherapeutin, die die Patienten nochmal speziell mit einzeln betreut und auch guckt, wie sind so deren handwerkliche Fähigkeiten? Können die eine Arbeitsanweisung umsetzen? Wie benehmen sie sich in der Gemeinschaft? Können sie auch das Werkmaterial teilen? Oder gibt es einen Wutausbruch, wenn jemand anders die Schere benutzt? Dann haben wir auch Sporttherapeuten und haben da ein umfangreiches Programm, in dem die Patienten auch beobachtet werden. Viele unserer Patienten arbeiten auch in beschützten Werkstätten. Und wir haben das Glück, dass wir hier in der Klinik auch zwei Arbeitsplätze haben. Einmal die Gärtnerei und einmal die Montagearbeit. Da werden so Phasenprüfer zusammengeschraubt. Das sind Arbeitsabläufe, die viele von zu Hause kennen. Und auch da gehen unsere Patienten hin, damit wir eben auch gucken, wie bewegen die sich so in ihrem Arbeitsumfeld. Können die normale Regeln einhalten, wie ich bin zu einer bestimmten Zeit fertig. Ich kann so lange aushalten, bis die Arbeit zu Ende ist. Dann haben wir ja noch eine Psychologin auf Station, die mitarbeitet, die auch in Einzelgesprächen mit den Patienten, so die dazu in der Lage sind, versucht, so ein bisschen Diagnostik zu machen. Und wir versuchen natürlich auch Kontakt zu dem Umfeld draußen zu halten. Also den Mitarbeitern in den Heimen oder eben auch die Eltern und machen uns so ein Bild und gucken, Ist es ein medikamentöses Problem? Braucht jemand zum Beispiel mehr sedierende Medikation oder ein Antidepressivum? Oder ist es mehr ein strukturelles Problem? Wir stellen manchmal auch im Laufe der Behandlung fest, die Wohnform, aus der jemand kommt, ist nicht die richtige. Mhm. Entweder zu restriktiv, zu eng, der ist selbstständiger, dem kann man mehr zutrauen. Oder andersrum, eine nur locker betreute WG. Wir haben zum Beispiel gerade eine Patientin, die kommt aus einer sehr lose betreuten WG in der Nähe von Bremen, wo es keine Nachtwache gibt zum Beispiel, die sich aber jede Nacht auf den Weg macht, bis nach Bremen fährt, dort sich in Kreisen rumtreibt, die ihr sicherlich nicht gut tun, da in Kontakt mit Drogen und Alkohol kommt. Das ist hier überhaupt gar kein Thema. Die hat hier auch freien Ausgang. Die ist noch nicht einmal in die Stadt gegangen. Die hat sich noch nicht einmal intoxikiert. Wo eigentlich dann unsere Empfehlung ist, es müsste eine andere Wohnform her. Es ist nicht ein medikamentöses Problem. Es ist eine Form der äußeren Struktur, die ihr draußen fehlt. So setzt sich so ein bisschen die Diagnostik zusammen.
Und welche psychischen Erkrankungen kommen auf Ihrer Station vor?
Also was die Diagnose angeht, bei vielen steht sie ja schon. Das ist ja schon eine ICD-Diagnose, die Intelligenzminderung mit, dieser Fachbegriff ist Intelligenzminderung mit Verhaltensauffälligkeiten, die einer Beobachtung bedürfen. So, das ist das Etikett, was auf fast allen der Patienten, die zu uns kommen, klebt. Und dann kommen natürlich alle anderen psychiatrischen Erkrankungen, die es bei nicht intelligenzgeminderten Patienten gibt, auch dazu. Depressionen, Zwangsstörungen, psychotische Symptome. Das ist nicht immer ganz so leicht abzugrenzen. Also jemand, der eine schwere Intelligenzminderung hat und sich manchmal, wie Kinder das ja auch machen würden, die Welt ein bisschen erklärt auf seine kindlich bunte, fantasievolle Art, da würde man bei einem anderen Patienten sagen, dass er Wahnvorstellungen hat. Bei einem Intelligenzgeminderten ist das nicht immer so eins zu eins gleichzusetzen. Aber es gibt auch durchaus Fälle, wo jemand eindeutige psychotische Symptome mit Stimmen hören hat, die dann auch unter der Medikation verschwinden. Das ist dann ja so der zweite Schritt, dass wir, wenn wir uns ein Bild gemacht haben, uns dann auch über die Medikation Gedanken machen. Die meisten kommen auch schon mit einer manchmal sehr umfangreichen Medikation. In Fällen, die mir persönlich am besten gefallen, können wir die reduzieren und auf wenige Medikamente runterschrauben. Das finde ich persönlich immer schöner, als jemanden mit noch viel mehr zu entlassen, als er gekommen ist. Ja.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass psychische Erkrankungen in dieser Bevölkerungsgruppe etwa 3 oder sogar 4-mal häufiger vorkommen.
Ja, so ist schwer, wirklich saubere Statistiken zu finden, weil da natürlich die Diagnostik auch nicht immer sicher ist oder manchmal auch von Menschen gestellt wird, die vielleicht nicht so viel Erfahrung im Umgang mit Intelligenzgeminderten haben. Aber natürlich sind solche Menschen schon ein bisschen anfälliger dafür, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie natürlich aufgrund ihrer Intelligenzminderung manchmal so ein bisschen eingeschränktes Handlungsrepertoire auch haben oder die normalen Herausforderungen des Lebens für sie natürlich noch schwerer zu bewältigen sind, was dann eben auch mal eher dazu führt, dass jemand Zwänge entwickelt, um das innere Chaos ein bisschen zu ordnen für sich außen oder auch, dass jemand einfach depressiv wird. Zum Beispiel haben wir alles auch immer wieder das Problem, dass wir junge Patientinnen haben, die sich natürlich ein normales Leben wünschen mit Familie, mit eigenen Kindern und da aber natürlich immer wieder an die Grenzen kommen und die Rückmeldung der Umwelt kriegen, nee, das geht nicht, das wird für dich auch nie eine Option sein. Ne?
Und dass man darüber sozusagen in die Depression gerät oder ähnliches.
Genau, ja.
Bevor wir mehr auf die Behandlung noch eingehen, würde ich ein kleines Assoziationsspiel einbauen wollen. Ganz kurz, ja. Ich probiere es mal mit 3 Begriffen. Ich sage ein Wort und Sie reagieren wie auch immer darauf. Gerontopsychiatrie.
Gerontopsychiatrie ist der Bereich, dem meine Station zugeordnet ist, der aber eigentlich gar nicht so viel mit dieser Station zu tun hat, außer dass natürlich beide Personengruppen im weitesten Sinne eine Hirnschädigung haben. Aber das Problem der Grottopsychiatrie ist ja oft, dass es Menschen am Ende ihres Lebens sind. Nicht oft, sondern sie sind am Ende ihres Lebens irgendwie. Und die Perspektiven, die man ihnen eröffnen kann, sind nicht mehr so vielfältig wie bei meinen jungen geistig behinderten Patienten.
Station 12.1.
Station 12.1 ist die schönste Station dieses Hauses, liegt mir sehr am Herzen, ist sicherlich die bunteste und lebhafteste Station, hat aber die intensivsten Psychiatriemomente, die ich in meinem ganzen Berufsleben manchmal erlebt habe. Und was ich sehr bedauere, ist für viele meiner Kollegen leider noch so ein bisschen so eine Blackbox oder so der Angstort.
Sprechen wir gleich nochmal genauer drüber.
Ja.
Der letzte Begriff, Spiritualität.
Oh, Spiritualität spielt eine große Rolle überhaupt in der Psychiatrie. Ich finde, es ist einer der Gründe, warum Psychiatrie mit das coolste Fach der Medizin ist, weil wir sozusagen am meisten gefordert sind, glaube ich, eine innere Haltung zu entwickeln. Und das ist ja automatisch dann auch mit Spiritualität verbunden. Für einen Orthopäden ist eine TEP immer eine TEP. Das ist egal, wie er spirituell unterwegs ist oder so, wobei ich das jetzt nicht abwerten möchte, dieses Fach. Aber in der Psychiatrie kommt man gar nicht umhin, sozusagen die Seele und die eigene Person ein bisschen mit einzubringen. Wir sind ja das Werkzeug, mit dem wir arbeiten. Wenn es uns nicht gelingt, einen guten, manchmal auch warmherzigen Kontakt mit dem Patienten herzustellen, dann können wir nicht wirken. Ich finde, man kann ein kaltherziger Mensch sein, aber man kann trotzdem ein guter Operateur sein. Von meinem Chirurgen erwarte ich, dass er mich gut operiert, handwerklich geschickt ist. Aber als Psychiater bringe ich mich als Person, als Werkzeug mit ein und muss von daher für solche Aspekte offen sein.
Ich komme auch nur deshalb auf den Begriff, weil er eigentlich von Ihnen kommt. Ich hatte Ihnen vorab so einen Steckbrief oder eine Art Steckbrief zukommen lassen. Und da haben Sie das unter anderem erwähnt als bei dem Stichwort das Beste an meiner Arbeit, dass eben die Psychiatrie Felder wie Ethik, Philosophie und Spiritualität streift. Und Sie sagen auch, gesellschaftliche Prozesse spielen eine Rolle.
Naja, jetzt mal so ein bisschen von der 12.1 weg, aber wenn zum Beispiel in Europa ein Krieg ausbricht, Menschen in großer Zahl auf die Flucht gehen und hierher kommen, macht das was mit ihrer Psyche und sie bringen ihre vielleicht schon vorbestehenden psychischen Probleme mit. Sie tauchen dann bei uns als Patienten auf und wir als Ärzte hier in diesem Feld sind auch gezwungen, uns mit dieser Realität auseinanderzusetzen. Oder wenn sich sonst gesellschaftliche Zusammenhänge ändern, wenn eine Gesellschaft zum Beispiel restriktiver und strenger gegenüber Außenseitern wird, landet dieses Problem unweigerlich auch in unserem Berufsfeld, weil die Menschen dadurch unter Druck gesetzt werden und psychisch erkranken. Das heißt, als Psychiater bin ich immer gezwungen, mich auch da für zu interessieren, was ist gerade in der Gesellschaft und in der Welt los. Und um jetzt nochmal auf die Orthopäden zu kommen, ohne dass ich die diskretieren möchte, aber für die ist es jetzt erstmal egal, was so in der Gesellschaft los ist, rein auf den Beruf bezogen. Von daher ist Psychiatrie schon ein Gebiet, das einen mehr zwingt, offener zu sein in vielen Dingen. Und nochmal den Bogen zum Anfang zu bekommen, auch das ist ja was von einem Psychiater verlangt wird. Die Gesellschaft hat den Auftrag an mich. Irgendjemand sagt, der ist krank, den musst du behandeln, der muss wieder so funktionieren, wie ich das möchte. Und wir üben ja auch Zwang aus. Wir fixieren im schlimmsten Fall Patienten, nicht auf der 12.1, aber generell. Wir verabreichen ihnen Medikamente gegen ihren Willen. Wir sperren sie ein, wir berauben sie ihrer Freiheit. Das hat auch manchmal einen guten Grund, das ist nicht nur schlecht, aber ich finde, man muss sich jederzeit immer fragen, ist diese Aktion jetzt gerechtfertigt? Erfülle ich den Auftrag wirklich zurecht? Und das ist eine größere Herausforderung, als das in anderen Disziplinen der Medizin der Fall ist.
Wenn Sie gerade von der Gesellschaft sprechen, Gesellschaft und Menschen mit Behinderung.
Ganz schlimmes Thema.
Ich muss ja keine Frage stellen. Ich muss nur Wörter in den Raum werfen.
Also es ist ja so, ich habe Sie hatten mich am Telefon gefragt, wie viele Einrichtungen es gibt. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen recherchiert. Ich habe nicht so ganz aktuelle Zahlen, aber so bundesweit gibt es irgendwie so zwischen 20 und 30, eher weniger.
Die quasi spezialisiert sind, genau. Wie die 12.1 hier.
Abteilungen, so wie
für
wir.
Menschen, genau. Mit intelligenten Behinderungen.
In Niedersachsen sind wir die einzige. Mhm. Osnabrück hat vor einigen Jahren geschlossen. Mhm. Und der Bedarf ist aber sicherlich sehr viel höher. Mhm. Aber diese Menschen haben einfach keine Lobby. Wir haben zum Beispiel einen Patienten auf Station, der ist schon 5 Jahre da, ein zweiter kommt jetzt ins dritte Jahr und wir finden bundesweit keine Heimeinrichtung für ihn.
Moment, diese Personen sind durchgängig seit 3 bzw. 5 Jahren bei Ihnen?
Mhm.
Okay.
Menschen mit einem frühkindlichen Autismus, mit einer sehr schweren Behinderung, die natürlich herausfordernd sind in ihrem Verhalten, die eine besondere Betreuung brauchen. Mhm. Und es gibt einfach bundesweit zu wenig Einrichtungen dafür. Mhm. Das ist so der eine Punkt. Aber es ist ja auch so, versuchen Sie mal mit einer Gruppe Behinderten einfach nur irgendwo in der Stadt in ein Café zu gehen. Mhm. Das ist ja nur interessant, wenn, ich will das überhaupt nicht diskreditieren, aber wenn Herr Melzer eine Sendung macht, wo er mit einer Gruppe von Patienten mit Down-Syndrom ein Café aufmacht oder in einem Heim, was ich wirklich ein sehr gutes Projekt finde, ich will das überhaupt nicht diskreditieren, ein Heim betreut, dann hat das hohe Einschaltquoten, dann sind die Leute begeistert, aber eben nur in dieser Kombination mit einem prominenten Menschen, der vorne steht und im Rahmen einer Fernsehsendung. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Mehrheit reagiert, wenn sie dann wirklich in einem Lokal sitzen und derjenige, der ihnen das Getränk bringt, hat es vielleicht verwechselt oder konnte sich das nicht alles merken oder so. Mhm. Da hört die Toleranz dann, glaube ich, ganz schnell auf.
Hat Ihre Sicht darauf sich stark verändert, seit Sie auf dieser Station arbeiten? Oder war das schon immer einfach so auch Ihre...
Also,
hatten Sie schon immer so ein Gespür für sowas in dem Sinne?
Ich glaube, ich habe nie Berührungsängste damit gehabt, von Anfang an nicht. Also Psychiatrie war gar nicht mein erstes Ziel. Ich bin als Neurologin, ich habe die neurologische Ausbildung angefangen, wollte Fachärztin für Neurologie werden. Dazu gehört ja ein Jahr Psychiatrie. Mhm. Ich bin ursprünglich nur hergekommen, um mein Jahr Psychiatrie zu machen und bin dann einfach geblieben, weil ich entdeckt habe, dass es das Gebiet der Medizin, in dem ich arbeiten möchte. Und ich habe nie Berührungsängste gehabt, von Anfang an nicht. Aber in die 12.1 bin ich natürlich auch so ein bisschen reingewachsen im Laufe der Jahre. Und natürlich ist es so, dass ich immer wieder merke bei jungen Kollegen, na, da möchte ich nicht hin, oh nee, da möchte ich nicht arbeiten. Wenn sie einen Dienst haben, hingerufen werden im Notfall, haben sie große Ängste. Und das ruft bei mir natürlich auch mal so ein bisschen so wie so eine Trotzreaktion, wo ich sage, nee, geht da hin, guckt euch das an, die sind gar nicht schlimm. Und jedem von uns hätte das passieren können oder kann es passieren, dass man ein behindertes Kind bekommt. Oder und die haben das gleiche Recht auf die gleiche gute, warmherzige Behandlung.
Mhm. Woran liegt das, dass sogar, sage ich jetzt mal, sogar in Anführungszeichen, in dem Bereich Menschen Berührungsängste haben?
Naja, weil es schon natürlich ein bisschen schwieriger ist, die Behandlung. Sie benehmen sich halt anders, als wir das sonst von unseren Patienten kennen und erwarten. Sie können oft nicht so adäquat äußern, was das Problem ist. Man muss sich ein bisschen auf sie einlassen. Man muss versuchen, rauszuspüren, wo jetzt der Punkt ist, an dem man ihm helfen kann. Und es ist eben ja auch sonst in der Gesellschaft unvertraut. Also sonst nehmen sie ja auch nicht so viel Raum ein oder sind nicht so in den Alltag integriert, wie man sich das wünschen würde. Ich sehe sie draußen nicht, nehme sie draußen nicht wahr, möchte ich sie hier auch nicht so wahrnehmen.
Also es ist auch ein Stück weit unbequem?
Ja, unbequem, anstrengend.
Anstrengend
oft, ja.
Dann erzählen Sie uns von diesem anstrengenden Alltag. Wie sieht es bei Ihnen auf Station aus?
Also der normale Alltag ist, dass, oder ich kann ja mal meinen Alltag so mitschildern, dass ich morgens hinkomme zu der üblichen Übergabe. Es gibt ja die Morgensübergabe und mittags und abends. Das Pflegeteam übergibt ja immer jeweils der anderen Schicht und das therapeutische Team, also meine Assistenzärztin auf Station, die Psychologin und auch die Ergotherapeutin sitzen bei der Morgenübergabe immer dabei. Bis wir in das Zimmer, wo die Übergabe stattfindet, kommen, haben wir natürlich schon unendlich viel Patientenkontakt. Das ist grundsätzlich auf der 12.1 so. Das kann passieren, dass einen schon drei Leute bis dahin in den Arm genommen haben, dass irgendjemand ganz entrüstet vor einem steht und unbedingt dieses Problem jetzt schildern muss. Das ist ja so ein bisschen wie bei Kindern. Also dieses Gefühl, ich muss jetzt mal warten, ich muss ein Bedürfnis aufschieben, haben ja viele unserer Patienten nicht. Also man hat schon ganz viel Information, bevor man eigentlich überhaupt im Dienstzimmer ist. Dann gibt es die normale Übergabe, wo auch zum Beispiel besprochen wurde, was am Vortag noch passiert ist, was in der Nacht war, wo Verhaltensauffälligkeiten beschrieben werden, wo auch mögliche Medikamentenänderungen beschrieben werden. Und an so einem Tag wie heute findet dann danach die Visite statt. Das heißt, die Assistenzärztin, die Psychologin, der Sozialarbeiter und ich, wir gehen rum. Ist nicht so eine klassische Visite, dass, wie sie sonst in der Psychiatrie ist. Man sitzt in einem Büro und die Patienten kommen einzeln rein. Das würden unsere Patienten gar nicht schaffen. Außerdem finden wir es auch immer interessant, mal in die Zimmer zu gehen, zu gucken, wie sieht es da eigentlich aus? Wie gestalten die so ihr persönliches Umfeld? Und für die Patienten läuft das normale Programm weiter. Das ist nicht jeden Tag gleich. Da gibt es Ergotherapie. Montags fährt eine kleine Gruppe zum Reiten. Das ist so ein kleiner Hof hier in der Nähe. Wer sich nicht aufs Pferd traut, braucht auch einfach nur mal streicheln oder füttern oder nur dabei stehen. Dann gibt es einen Programmpunkt, das sogenannte Achtsamkeitsübung. Da wird mit einer Gruppe einfach so durch die Natur gegangen. Hier, wir haben ein großes Parkgelände und werden Pflanzen angeguckt und wird einfach so ein bisschen das Augenmerk auf die Natur gerichtet. Dann gibt es eine Walking-Gruppe. Es gibt eine Ballsportgruppe, die findet auf Station statt für die etwas weniger mobilen Patienten. Einige haben ja auch körperliche Beeinträchtigungen. Wir haben so eine Art Fitnessraum hier im Krankenhaus. Die fitteren Patienten gehen dahin. Gekegelt wird einmal in der Woche. Die Ergotherapeutin macht einmal auch einen Singnachmittag. Einmal wird gebacken. Am Wochenende wird zusammen gekocht. Und der schönste Moment für mich ist freitags morgens so zwischen kurz nach 9 und halb 10 wird zusammen gesungen. Und das ist wirklich was. Das kann man nicht beschreiben, das muss man erlebt haben, also wenn man empfänglich dafür ist, wie eine ganze Gruppe singt. Natürlich sind die alle nicht textsicher, dafür kann die Ergotherapeutin alle Texte und wir fallen immer beim Refrain mit ein. Und wie auch die Schwerstbehinderten, die mit dem frühkindlichen Autismus, der eine Patient, der schon 5 Jahre bei uns ist, dabei sitzt, mitwippt und irgendwie sich zugehörig fühlt, auch jeden Freitag damit hinkommt. Das ist wirklich ein besonderer Moment. Wem da nicht das Herz aufgeht, der hat einfach keins. Das ist schon was ganz Besonderes.
Ist das auch oder sind das auch Momente, die diese Station zu dem, wie Sie vorhin gesagt haben, tollsten Ort oder der tollsten Station in Ihrer Laufbahn sozusagen machen?
Ja, das schon. Also, weil sie einfach was Spezielles und Besonderes ist. Ich weiß, ich gerade immer ein bisschen sehr in Schwärmen und das ist so, ich betreue die Station auch länger schon und die liegt mir einfach sehr am Herzen.
Wie viele Behandlungsplätze haben Sie denn da?
20. Wir haben 2 Einzelzimmer, sonst Doppelzimmer, manchmal sogar 3 Bettzimmer. Und die beiden Einzelzimmer sind eben durch diese Patienten mit dem frühkindlichen Autismus belegt, die man nicht mit jemand anders in ein Zimmer legen könnte. Das würden die nicht gut tolerieren.
Und jetzt abgesehen von den beiden, die schon ja sehr lange da sind, wie lange sind die Menschen durchschnittlich so bei Ihnen in Behandlung?
So im Schnitt 4 bis 6 Wochen. Mit großen Varianzen, aber das ist so der Schnitt ungefähr. Die Verweildauer auf unseren, auf dieser Station ist ein bisschen länger als auf anderen Stationen des Hauses, liegt aber natürlich auch daran, dass die Prozesse manchmal auch eben ein bisschen langsamer einfach sind. Wir können nicht so schnell in Anführungsstrichen behandeln wie auf anderen Stationen.
Nämlich, wie kann ich mir die Behandlung denn im Detail vorstellen? Vielleicht fällt Ihnen auch ein konkretes Beispiel ein von einem Patienten oder einer Patientin. Ja, was ist anders in der Behandlung, in den Gesprächen?
Ja. Ja, also es gibt einige Dinge, die anders sind. Aber zum einen kann man mal schrittweise vorgehen. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ein wichtiger Punkt, auch gerade für die Außenwelt, ist immer so die Medikation. Davon versprechen sich alle immer sehr, sehr viel. Und da ist eben so, gibt es diese zwei Richtungen, dass wir gucken, bekommt jemand einfach zu viel, eine unglückliche Mischung, die falschen Medikamente, dass wir gucken, dass wir durch eine vorsichtige Reduktion demjenigen auch schon helfen, einfach dadurch, dass er weniger Medikamente nehmen muss. Natürlich gibt es auch den anderen Fall, dass jemand so unruhig ist und so starke Verhaltensauffälligkeiten hat, auch mit Fremdaggressivität, dass wir dann sedierende Medikation geben müssen und da dann versuchen, eben das richtige Maß zu finden. Das ist ein Teil der Behandlung. Ein anderer Teil ist natürlich auch ja, ganz schlicht und ergreifend so verhaltenstherapeutische Behandlung. Also wir machen das zum Beispiel so, es gibt so ein sogenanntes Tokensystem. Also Patienten, die ein besonders herausforderndes Verhalten haben, dass wir versuchen, mit ihnen zu besprechen, wenn du es schaffst, eine Schicht lang dieses Verhalten nicht zu zeigen, gibt es so einen kleinen Chip. Und wenn du am Ende der Woche diese Chipdose komplett vollgesammelt hast, dann darfst du dir was wünschen. Manchmal setzen wir auch schon vorher die Belohnung fest, darf derjenige schon vorher sagen, dann möchte ich das oder das. Gibt natürlich manchmal auch das Gegenteil, ich mag den Ausdruck nicht, Bestrafung, aber Patienten müssen zum Teil natürlich auch bei uns lernen, dass Handlung Konsequenzen hat. So, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie man das ja auch mit Kindern machen würde. Natürlich nach bestimmten Regeln. Also es muss vorher ganz klar sein, welches Verhalten nicht geht. Und wenn dieses Verhalten doch auftritt, folgt die und die Konsequenz. Und das muss man dann auch so einhalten, auch in direktem zeitlichen Zusammenhang. Also Beispiel, wir kämpfen natürlich, wie viele Eltern das auch mit ihren heranwachsenden Kindern machen, mit unseren Patienten auch immer um die Handyzeiten. Und viele sitzen auch da ununterbrochen am Handy und selbst wenn Therapiezeiten sind, sodass wir sagen, okay, wenn du eine Therapie versäumst, du hättest zur Ergotherapie gehen sollen, hast aber da gesessen und am Handy gedaddelt, dann ist für den Nachmittag das Handy weg. Oder was sie auch nicht dürfen, sie dürfen nicht auf der Station FaceTime telefonieren, damit nicht andere Patienten, die durchs Bild laufen, irgendwie zu sehen sind oder so. Wenn das doch vorkommt, dann ist das Handy auch weg. Oder noch drastischer, wenn jemand zum Beispiel körperliche Aggressivität gegen jemand anders zeigt. Wenn du jemand schlägst, musst du für eine kurze Zeit in den sicheren Raum. Das habe ich auch noch nicht erwähnt, das ist so eine Besonderheit unserer Station. Das ist ein abschließbarer Raum, der einsehbar ist durch Glasscheiben von außen vom Dienstzimmer aus, der auch eine kleine Nasszelle dran hat, der innen mit einer dicken Matratze versorgt ist, aber sonst kein Mobiliar, wo sich die Patienten nicht drin verletzen können, wo sie aber zur Reizabschirmung reinkommen manchmal. Da kann man über die über das eigene Handy, über Bluetooth die Musikliste abhören, wenn die ein bisschen beruhigende Musik brauchen. Man kann das Licht verändern da drin. Das wirkt immer so erschreckend, wenn man hört, wir sperren Patienten ein. Wir machen das aber nur ganz gezielt, auch nur eine befristete Zeit, auch mit rechtlicher Erlaubnis natürlich. Dient aber, wie gesagt, zur Reizabschirmung der Patienten. Wird manchmal sogar genutzt, dass die alleine da reingehen und die Tür einfach auflassen, nur damit sie da drin ihre Ruhe haben.
Genau, wir waren noch bei dem Thema Unterschiede in der Behandlung.
Ja, ich habe den Faden verloren.
Gar nicht schlimm, dafür bin ich da.
Die Psychologin, die wir haben, führt natürlich auch Einzelgespräche mit dem Patienten. Aber natürlich für Patienten, die dazu in der Lage sind. Wir haben ja hin und wieder auch mal Patienten, die gar nicht sprachkompetent sind, aber das ist eher die Minderheit. Gibt es eben auch das Angebot der Gesprächstherapie mit unserer Psychologin.
Und wie kann ich mir da die Kommunikation vorstellen? Weil es ist ja auch zum Beispiel im, ich sag mal, im Kinder-Jugendbereich oder wenn es um ganz kleine Kinder geht, auch so, dass es da oft schwierig ist, erstmal den begreifbar zu machen okay, warum bist du hier? Warum sprichst du mit einer Person über bestimmte Sachen? Wie ist das da? Also begreifen die Menschen denn, was mit ihnen los ist? Welche Möglichkeiten es gibt, das vielleicht zu verbessern?
Ja, schon. Also manche können ja auch durchaus selber sagen, mir geht's nicht gut oder es läuft gerade nicht gut, es gibt Ärger im Heim, ich fühle mich nicht wohl. Natürlich müssen diese Gespräche ein bisschen auf einem anderen Niveau als auf einer reinen Psychotherapiestation für nicht intelligenzgeminderte Patienten ablaufen. Die Sprache muss einfacher sein, man muss sich schon auf Augenhöhe mit den Patienten treffen. Und was ja sonst in der Psychotherapie nicht so unbedingt der Fall ist. Psychotherapie besteht ja sonst nicht so darin, dass man Handlungsanweisungen oder Tipps gibt, sondern man coacht ja den Patienten nur und er soll ja eigentlich selber ein bisschen für sich die Lösung finden. Das ist schon ein bisschen direktiver bei uns, dass man tatsächlich die Dinge direkter, einfacher bespricht und eben manchmal auch mit Handlungsanweisungen oder mit ganz direkten Tipps verbunden.
Und was würden Sie im Allgemeinen sagen, wie wichtig oder ist vielleicht in dem Fall nochmal anders wichtig, das Einbeziehen von betreuenden Personen außerhalb und oder Angehörigen?
Das ist noch wichtiger als in anderen Bereichen der Psychiatrie. Ohne dass man das System draußen mit einbezieht, wird es gar nicht funktionieren. In vielfacher Hinsicht, also wenn Patienten noch zu Hause leben, dann hat man ja häufig die natürlich sehr besorgten und belasteten Eltern, die ganz eng auch in die Behandlung mit eingebunden werden möchten, die engen Kontakt halten und mit denen man unbedingt zusammenarbeiten muss. Genauso geht es aber auch mit den Betreuenden in den Einrichtungen. Also wir halten engen Kontakt. Es ist ja auch so, dass unsere Patienten nicht allein zur Aufnahme kommen, sondern in über 90% der Fälle sind entweder Betreuung aus der Einrichtung oder die Eltern dabei, weil wir ja auch von denen wichtige Informationen brauchen, die die Betroffenen selber nicht geben können. Und natürlich muss man immer das ganze System mit einbeziehen. Es macht gar keinen Sinn, wenn wir hier so einen virtuellen Raum schaffen, das Problem des Patienten versuchen zu beheben und nicht das System, in dem er eigentlich lebt, mit einbeziehen. Es geht gar nicht.
Und jetzt haben Sie es vorhin schon angesprochen, die Warteliste ist lang bei Ihnen.
Ja.
Was heißt das?
Also
wir haben bei 20 Plätzen wahrscheinlich sehr lang.
Die ist sehr lang und natürlich muss ich fairerweise zugeben, arbeiten wir die nicht so ganz chronologisch ab. Das geht gar nicht, weil wir natürlich ein bisschen gucken müssen, da sind ja Menschen mit Störung unterschiedlicher Ausprägung dabei. Wie ich eben sagte, es gibt, oder andersrum formuliert, auf der Station befindet sich das gesamte Spektrum von Menschen mit Intelligenzminderung. Das sind die sehr schwer gestörten frühkindlichen Autisten zum Beispiel, die nicht sprachkompetent sind, die eigentlich auch so nicht am allgemeinen Programm teilnehmen können. Und dann sind es Menschen bis hin zu einfach nur einer Lernbehinderung, die in einigen seltenen Fällen sogar in einer eigenen Wohnung wohnen und in die Werkstätten arbeiten gehen. Und diese Mischung unter einen Hut zu bringen, ist schon schwierig. Es kommt nicht selten vor, dass sich die weniger geistig behinderten natürlich auch gekränkt fühlen, wenn sie auf der Station den anderen Patienten begegnen und wir so dann die Rückmeldung kommen, ja, aber so behindert bin ich doch nicht, da gehöre ich doch jetzt nicht hin. Unser Wunschtraum wäre sowieso noch eine zweite Station, dass man das räumlich trennen könnte. Um nochmal zu Ihrer Frage zurückzukommen, wir können natürlich von den sehr schwer gestörten und sehr schwer verhaltensauffälligen Patienten immer nur so maximal ein oder zwei auf Station haben, sodass die dann oft auch länger auf der Warteliste verbleiben, als wir uns das wünschen würden. Aber da müssen wir so ein bisschen gucken, dass die Mischung stimmt.
Das ist ja völlig egal, wie lange die Warteliste ist. Fakt ist, es existiert eine Warteliste. Und Sie haben vorhin gesagt, bundesweit würden Sie schätzen, gibt es so 20.
Also irgendwas so zwischen 20 und 30 Einrichtungen.
Und gleichzeitig auch da, ne, weiß ich nicht hundertprozentig sicher, diese Zahlen, aber ist in dieser Bevölkerungsgruppe der Anteil psychischer Störungen doch durchaus sehr hoch. Sprich, der Bedarf ist riesig und es gibt zu wenig Angebot. Woran liegt das?
Naja, das liegt, ich glaube, an vielen Gründen. Also wenn es nicht so traditionell gewachsen ist wie hier in der Klinik, glaube ich, dass es schwierig ist, Menschen zu finden, die sagen, wir bauen so eine Station aus dem Nichts auf. Ein großes Problem, das ja nicht nur wir als Krankenhäuser haben, ist, auch die Einrichtungen haben ja massiven Personalmangel. Menschen zu finden, die bereit sind, in diesem Gebiet zu arbeiten, gibt es leider nicht genug. Und dann zu sagen, ich baue so eine Station auf, die ja auch, wie Sie gehört haben, ein ziemlich umfangreiches Programm braucht, mehr als es vielleicht andere Stationen brauchen, ist einfach schwer zu realisieren, fürchte ich. Und was noch dazu kommt, wie gesagt, diese Personengruppe hat keine wirkliche Lobby. Es ist nicht so hip, sich um dieses Gebiet der Medizin zu kümmern, wenn ich es mal so sagen darf.
Das ist jetzt Ihre Chance, das Ganze hip zu machen. Ja. Was müsste ich denn mitbringen, sei es als Psychologin, als Psychotherapeutin, als Pflegekraft oder, um bei Ihnen arbeiten zu können, wenn Sie denn auf der Suche nach Personal sind?
Ein großes Herz. Keine Berührungsängste vor Menschen mit geistiger Behinderung und das Bewusstsein, dass es auch eine vollwertige Arbeit ist. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mit dem Ziel zum Beispiel psychotherapeutisch tätig sein zu wollen, dann habe ich ja oft ein bestimmtes Bild vor Augen. Ich helfe Menschen, die traumatisiert sind oder Menschen, die Depressionen haben, die Angststörungen haben. Ich habe bestimmte Vorstellungen davon, wie solche therapeutischen Behandlungen ablaufen, wie die Gespräche laufen. Und erwarte dann aber immer ein Gegenüber, das sozusagen ein bisschen auf Augenhöhe mit mir psychotherapeutisch kommunizieren kann. Das ist natürlich nicht der Fall bei unseren Patienten. Ich muss, wie ich schon gesagt habe, manchmal eine andere Sprache finden, andere Ausdrucksformen. Und das ist für viele einfach, glaube ich, nicht so interessant, nicht so gleichwertig, nicht so, ja, nicht das, was sie von dem Beruf erwarten. Und bei insgesamt muss man natürlich sagen, ist das auch sehr anstrengend und herausfordernd. Diese Patienten können, wie gesagt, können wenig Frustration ertragen, können wenig warten, haben oft so diesen Wunsch nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung und jetzt in den Kontakt kommen und das alle 5 Minuten. Und es ist schon anstrengend und eine ganze Schicht auf dieser Station ist herausfordernd.
Sie sagten ja vorhin auch schon, dass es durchaus KollegInnen gibt, die dann eher, Sie haben, glaube ich, den Begriff Angstort benutzt, da so ein bisschen, also ja, oder großen Respekt davor haben.
Also den häufigsten Satz, den ich höre in dem Zusammenhang, oh, das ist aber schwer, das könnte ich nicht. Wo ich dann mal denke, würdest du es denn je überhaupt versuchen? Das ist ja so ein Bild, was man dann hat und sagt, das könnte ich gar nicht. Ich würde mal schätzen, die meisten, die diesen Satz sagen, haben es noch nie versucht. Na, gut, sind auch nie in die Situation gekommen, dass sie es mussten, ist ja klar. Und was wir vorhin auch angesprochen haben, es macht auch gar keinen Zweck, jemanden zu verpflichten, dahin zu gehen. Entweder man ist offen dafür und möchte das gern machen, aber jemanden dahin zwingen, das funktioniert dann nicht.
Haben Sie denn auch in Ihrer Zeit dort den umgekehrten Fall erlebt, dass vielleicht erstmal jemand Berührungsängste hatte und unsicher war und gesagt hat, so, oh, na, die Station, ja, muss jetzt nicht ewig hier bleiben und dann aber gesagt hat, wow, besser geht's nicht?
Ja, aktuell, die Assistenzärztin, die da jetzt aktuell ist, die ist da hingekommen, weil da jetzt gerade eine Arztstelle zu besetzen war und hatte vorher meines Wissens auch noch nicht so viel Kontakt mit dieser Patientengruppe, aber die mag ihre Patienten und die geht auch gut mit ihnen um. Also da ist mal der Fall eingetreten.
Okay, schön. Gut, ich beende meine Gespräche wie diese immer mit der Frage, wie verabschieden Sie sich denn von Ihren PatientInnen? Gibt es da irgendwie so ein ganz... Ich weiß nicht, gibt es so einen Satz, den Sie immer sagen, eine Gestik, Mimik, was auch immer? Fällt Ihnen da was ein?
Also Gestik ist bei mir tatsächlich, wie gesagt, einmal kurz in den Arm nehmen. Das mache ich nicht mit allen, das mache ich auch nicht von mir aus so, sondern wenn sie das anbieten oder so. Und dann das, was ich natürlich immer sage, ja, ich komme auf jeden Fall wieder. Ich komme heute auch noch mal vorbei, weil oft, wenn ich die Station versuche zu verlassen, ist dann schon noch eine Traube von Patienten da. Ja, das ist so. Also es ist schon körperlicher als auf anderen Stationen. Sonst ist es ja in der Psychiatrie so, dass auch schon wichtig ist, eine gewisse Distanz zu den Patienten zu halten. Und da ist es einfach wirklich mal in den Arm nehmen, einmal kurz so auf die Schulter klopfen oder so. Es ist schon unmittelbarer und direkter.
Okay. Ich mache das jetzt nicht mit in den Arm nehmen, sage aber ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ein spannender Einblick. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Das war's schon wieder mit dieser Folge von Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen meldet euch sehr gerne über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.